NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich bin Maike Wahlhorn. Das Thema, über das wir heute hier sprechen wollen, ist das Plastikproblem. Lässt es sich noch lösen? Das Plastikproblem ist ja irgendwie ein komischer Begriff, denn Plastik ist ja nicht nur ein Problem. Das Material ist ja auch eines, das seit seiner Erfindung einen sehr großen Erfolg bei uns hat. Ob in der Wohnung, im Büro, im Auto, Gegenstände aus Plastik befinden sich ja inzwischen überall, auch weil sie extrem haltbar sind. Aber damit sind wir jetzt auch schon bei dem Problem, denn Sachen aus Plastik lassen sich ja sehr einfach wegwerfen, aber sie zu entsorgen ist doch deutlich schwieriger. Und das genau darum, weil sie so extrem haltbar sind. Die Zersetzung von Plastik beginnt erst nach Hunderten von Jahren und dadurch häuft sich immer mehr Plastik auf unserem Planeten an, was zu einem immer größeren Problem für unsere Umwelt, aber auch für unsere Gesundheit wird. Können wir das noch lösen? Das ist die Frage. Bevor wir darüber hier auf dem Podium sprechen wollen, möchte ich mal das Publikum fragen. Was glauben Sie? Könnten Sie auf das Plastik in Ihrem Alltag ganz verzichten oder es deutlich reduzieren, mehr als bisher? Wer von Ihnen glaubt, dass das möglich ist, wenn Sie sich mal melden können? Da melden sich doch einige. Da will ich mal nachfragen. Worauf könnten Sie mehr verzichten als bisher?
Also jegliche Plastiktüten, Plastikverpackungen, die irgendwo recht gedankenlos oder sorglos irgendwo in Geschäften und so weiter ausgegeben werden. Gut, mein Müll verpacke ich sicherlich auch noch in einer Plastiktüte, aber ansonsten verzichte ich gänzlich auf Tüten.
Hat jemand noch eine andere Idee hier im Publikum, worauf wir noch verzichten könnten? Da vorne, ich komme mal rum. Worauf könnten Sie dann mehr verzichten?
Also ich muss fairerweise sagen, ich verzichte schon darauf. Also ich gehe ausschließlich im Bioladen einkaufen, damit ich eben Obst und Gemüse nicht in Plastik verpackt bekomme, sondern so wie es ist, und habe, glaube ich, jede Menge Plastik gespart dabei.
Also auf Folien bei Gemüse zu verzichten und Plastiktüten, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber insgesamt könnte es doch schwierig werden, auf Plastik in unserem Alltag ganz zu verzichten. Zumindest sind viele Menschen dieser Meinung. Wir haben uns auf der Straße einmal umgehört.
Man kann mit Sicherheit darauf verzichten, aber leicht ist es nicht.
Was besteht heute alles aus Plastik?
Man kommt nicht drum rum, ne?
Ist ja überall Plastik drin, ne? Hundeleine, Auto, Klamotte.
Oder wenn man was kauft, also Bekleidung, ist es in nochmal eine Folie eingewickelt.
Ja, das ist schwierig, weil man muss es ja als Isoliermaterial, braucht man es ja hin und wieder, gerade bei Elektrogeräten.
Man muss das nur alles umstellen, ne?
Kann man schon, aber wer soll das noch bezahlen nachher?
Da gibt es sicherlich auch irgendwelche technischen Lösungen für die Zukunft.
Welche Lösungen es wirklich für die Zukunft geben könnte, darum geht es jetzt in unserer Diskussionsrunde. Wir haben drei Experten eingeladen. Einer von ihnen ist Holger Freund. Er ist Geoökologe am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Universität in Oldenburg. Herr Freund, was machen Sie denn privat, um auf Plastik zu verzichten?
Das ist natürlich eine echt knifflige Frage.
Deswegen stelle ich sie.
Ich versuche natürlich auf Umverpackungen zu verzichten, soweit es geht, ist natürlich schwierig. Jeder hat auch so seine dunklen Seiten. Ich habe auch Kaffeekapseln, die ich benutze. Ich oute mich an dieser Stelle. Man kann natürlich versuchen, bewusst bei Obst auf diese Umverpackung zu verzichten, auf Plastiktüten verzichten. Aber aus vielen Bereichen des Lebens ist Plastik einfach nicht wegzudenken, weil es eigentlich auch ein toller Wertstoff ist.
Sie beschäftigen sich mit dem Plastikmüll, der in unseren Meeren landet. Und das ist ja eine große Menge. Nach Untersuchungen des Naturschutzbundes gelangen zusätzlich zu dem Plastikmüll, der schon in unseren Meeren ist, noch jährlich 20.000 Tonnen allein in der Nord- und Ostsee dazu. Das ist ziemlich viel. Inzwischen sind schon 3/4 des gesamten Mülls in unseren Meeren aus Plastik. Und es wird immer mehr, also Tüten, Fischernetze, Plastikflaschen, alles Mögliche. Was hat das bereits jetzt für Folgen für unsere Tiere?
Also es hat Folgen für die Tiere, einmal durch Verschlucken, dass also Tiere Plastiktüten als Beute verwechseln, zum Beispiel Schildkröten sind nicht in der Lage, so eine Plastiktüte von einer Qualle zu unterscheiden, die wird einfach runtergeschluckt. Dann gibt es Vögel, die Plastik Partikel aufnehmen, die glitzern schön, die sehen aus wie Fischlarven oder kleine Fische. Und 95% aller Todfunde, die man findet am Strand, haben Plastik im Magen. Dann haben wir das Problem des Verhedderns, also diese Geisternetze, die zum Beispiel in der See treiben, wo also Meeressäuger sich drin verfangen und dann nicht wieder an die Oberfläche kommen, um Luft zu holen. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres diese Pottwal-Strandung. Da muss man sagen, die sind nicht an Müll verendet, aber die wurden seziert und quasi untersucht. Und dort wurden eben große Netzreste, Autoteile, hat man da gefunden, Plastikeimer. Je nach Größe werden unterschiedlich große Plastikpartikel aufgenommen.
Dann welche haben wir Tiere sind dann am meisten von den Plastikmüllfolgen betroffen?
Also weltweit kann man davon ausgehen, dass ungefähr 800 Arten, die wir kennen, direkt vom Plastik betroffen sind. Davon sind ungefähr 20% auf der roten Liste. Alle Schildkrötenarten sind davon betroffen. Und wenn man auf Helgoland war und sich den Lummenfelsen angeguckt hat, da sieht man also diese toten Vögel am Felsen hängen, die sich also in diesen Plastikteilen dann verheddern und elend umkommen.
70% des Plastikmülls in unseren Meeren sinkt auf den Meeresboden. 15% wird an die Küsten gespült und landet dann irgendwann an unseren Stränden. Und 15% treibt einfach so durchs Wasser. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Müll aus dem Meer wieder abzuschöpfen oder irgendwie herauszufiltern?
Das ist problematisch.
Aber es gibt solche Ansätze in der Forschung.
Es gibt solche Ansätze. Es gibt ja diesen holländischen Studenten Bojan Slat.
Genau, der ist ja sehr bekannt geworden.
Diesen Ocean Cleanup, der das gestartet hat, der also solche künstlichen Strandlinien in den großen Müllstrudel in Nordpazifik einbringen will, wo also durch die normale Meeresströmung versucht wird, diesen Müll abzusammeln. Ein Riesenprojekt. Es gibt jetzt eine 100 Meter lange Teststrecke vor der niederländischen Küste, um das zu testen.
Das Plastikproblem besteht aber nicht nur in der Müllfrage und den Auswirkungen auf unsere Umwelt. Es ist auch ein Problem für unsere Gesundheit. Auf unserem Podium sitzt auch Marieke Kolosser-Gehring. Sie ist Toxikologin am Umweltbundesamt in Berlin. Und solange es auch dauert, bis Plastik sich zersetzt, die Chemikalien oder die Weichmacher, die sich darin befinden, werden mit der Zeit ja schon freigegeben. Und die können auch beim Menschen Gesundheitsfolgen haben. Welche Folgen genau?
Also wenn ich jetzt von Ihnen allen Urin sammeln würde, würde ich in jedem Urin von jeder Person hier mal mindestens 20 verschiedene Plastikbestandteile nachweisen können. Wir machen nämlich vom Umweltbundesamt bevölkerungsrepräsentative Studien. Das heißt, wir erheben Daten, von denen wir wirklich sagen können, die gelten für alle Menschen, die in Deutschland leben. Und wir haben eben zum Beispiel für die Weichmacher noch keine einzige Probe in den letzten 20 Jahren gefunden und gemessen, in der wir nicht alle gesuchten Weichmacher gefunden haben. So, mittlerweile gab es eine Reihe von Verboten und Reduzierungsmaßnahmen. Trotzdem finden wir sie nach wie vor in jeder Probe, vom Kleinkind bis zum Greisen.
Betrifft es irgendeine Altersgruppe mehr?
Ja, und das ist eine ganz üble Geschichte. Bei Kindern finden wir 3- bis 5-fach höhere Belastungswerte als bei Erwachsenen. Und das ist deshalb so fatal, weil diese Weichmacher, diese sehr problematischen, die wirken auf die Fortpflanzungsfähigkeit des sich entwickelnden Hodens. Das heißt, das größte Risiko besteht eben für das Kind im Mutterleib und dann bis zur Pubertät. Und wenn wir genau in dieser Gruppe die höchsten Belastungen finden, ist das für uns als Umweltbundesamt überaus besorgniserregend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass in den letzten 50 Jahren die Spermaqualität gerade junger Männer deutlich abgenommen hat in Deutschland. Und das heißt eben auch, dass es einfach mehr Paare gibt, bei denen der Mann Schwierigkeiten hat, eine Schwangerschaft zu erzeugen, was dann natürlich für Paare ein großes Leid sein kann. So, und wir haben jetzt also diese Stoffe im Körper. Wie gesagt, wir würden mal locker 20 verschiedene Bestandteile in jedem von ihnen nachweisen können. Das sind zum Teil die Weichmacher. Die sind jetzt zum Teil in der Verwendung, wie ich gesagt habe, beschränkt worden. Aber jetzt kommen Ersatzstoffe auf den Markt. Und diese Ersatzstoffe sind dann sehr viel schlechter untersucht als die ersetzten Stoffe, weil für eine Zulassung man nur ein sehr kleines Set an Wirkungsdaten braucht. So, und das heißt, jetzt arbeiten wir hinterher und entwickeln Methoden, um die wiederum im Körper nachzuweisen und deren Wirkungen genauer analysieren zu können, ob das auf Dauer jetzt schadet oder nicht.
Auswirkungen auf unsere Gesundheit kann ja nur das Plastik haben, das wir irgendwie aufnehmen. Wie kommt es in unseren Körper?
Vor allen Dingen übers Essen und als Maßnahme zum Beispiel, wenn man nicht so viel Plastikinhaltsstoffe haben wollte im Körper, würde ich mal empfehlen, möglichst wenig Fast- und Convenience-Food, weil eben Weichmacher aus Kunststoffen, aber auch Kunststoffbestandteile wie zum Beispiel Bisphenol A, werden eben hauptsächlich über die Nahrung aufgenommen und je weiter die Nahrung eben verarbeitet ist, desto höher ist die Aufnahme. Das andere ist auch häufig über Kosmetika, weil wir eben zum Beispiel Bestandteile der Plastikflaschen, in denen die Kosmetika aufbewahrt sind, auf die Haut streichen, dann kann es schön reinmigrieren und nachher messen wir es dann wieder im Urin und wissen, aha, jetzt haben wir eben dann noch eine Chemikalie mehr dabei, die hormonartig wirkt und die kann dann zusammen mit den anderen 50, die wir auch noch im Körper finden, dann mal gucken, was sie dann so zustande bringen an Wirkung.
Ein bisschen wird ja bereits jetzt schon auf die Inhaltsstoffe des Plastiks geachtet. Früher wurden ja doch deutlich mehr Gifte im Plastik verarbeitet, wie zum Beispiel das früher verwandte DDT, das Insektenvernichtungsmittel, oder polychlorierte Biphenyle, die PCBs. Beides begünstigt Krebs. Wenn das Mikroplastik sich aber nicht abbaut, bleiben dann auch diese alten Gifte in den Plastikpartikeln, wenn wir einen Fisch essen, der selbst so ein altes Mikroplastik gefressen hat, essen wir dann DDT?
DDT und auch PCBs sind seit 1989 in ganz Deutschland definitiv verboten, finden wir auch nach wie vor in jedem Kind. Wir sehen auch eine ganz hohe Abhängigkeit vom Stillstatus. Am stärksten belastet sind Kinder mit alten Müttern, die lange gestillt haben. Bei denen sehen wir dann eben bis ins Erwachsenenalter ungefähr eine doppelt so hohe Belastung wie bei Kindern, die eben nur bis zu 6 Monate gestillt sind und eine jüngere Mutter haben. Da kann man mal sehen, dass diese schwer abbaubaren Stoffe das halten, was sie versprechen. Sie sind schwer abbaubar. Das sind Stoffe, wenn wir die einmal in die Welt setzen, werden wir die schlicht nicht wieder los. Wir haben die in der Nahrungskette, nehmen sie dann wieder über fettiges Fleisch oder eben auch fettigen Fisch auf. Und insofern sind die einfach in einem Kreislauf, an dem der Mensch an zentraler Stelle beteiligt ist.
Das Müllproblem und die gesundheitlichen Folgen sind eine Kehrseite des Plastiks. Die andere, die Herstellung. Denn um Plastik zu produzieren, wird in der Regel Erdöl verbraucht, also ein fossiler Rohstoff. In unserer Runde sitzt auch Ulf Prüße. Er ist Wissenschaftler am Thünen-Institut in Braunschweig und hat gemeinsam mit seinen Kollegen nach Möglichkeiten gesucht, in der Herstellung auf dieses Erdöl zu verzichten. Und es hat geklappt. Sie haben ein Bioplastik aus Zucker und Ethanol hergestellt. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Es ist so, dass wir uns schon relativ lange beschäftigen mit Wegen, Produkte der chemischen Industrie eben nicht mehr aus Erdöl herzustellen, sondern nach Wegen zu suchen, die auch aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen.
Aber wie sind Sie auf Zucker und Ethanol gekommen?
Ja, das kommt immer ganz darauf an, welchen Kunststoff man am Ende herstellen möchte und wofür man ihn verwenden möchte. Und wir alle kennen PET-Flaschen und einen Ersatzstoff dafür herzustellen, war uns auch schon lange ein Anliegen. Und da ist es so, dass man Substanzen nehmen kann, die aus Zucker hergestellt werden und aus Bioethanol hergestellt werden können, um dann einen Kunststoff für diese Anwendung herzustellen.
Aber geht das auch mit anderen Produkten? Also für die Herstellung welcher Gegenstände kann man dieses Bioplastik in Zukunft benutzen?
PET-Flaschen war jetzt ein Beispiel. Es können auch Textilien sein, es können Polsterungen sein, es können Materialien sein, wie Brillengestelle zum Beispiel. Ja, ganz viele verschiedene, auch etwas, wonach gesucht wird, wo aber noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden wurde, ist zum Beispiel Superabsorber in Hygieneartikeln, wie dann zum Beispiel auch Windeln aus biobasierten Rohstoffen herzustellen.
Dieses Bioplastik ist allerdings wie das herkömmliche Plastik auch extrem haltbar. Das heißt, es würde unser Müllproblem nicht beseitigen, oder?
Nein. In der Regel will man ja auch gar nicht, dass Dinge, die aus den Kunststoffen hergestellt werden, schnell kaputt gehen. Haltbarkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auch dafür gesorgt hat, dass Kunststoffe einen solchen Siegeszug antreten konnten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Brille mir anschaue, das Gestell ist aus Kunststoff, die Gläser sind auch aus Kunststoff. Ich möchte nicht, dass das schnell kaputt geht. Genauso möchte ich nicht, dass das Armaturenbrett in meinem Auto schnell kaputt geht oder die Gartenliege, auf die ich mich hoffentlich bald legen kann. Ja, da möchte ich halt auch, dass die haltbar ist und eben nicht unter mir zusammenbricht in kürzester Zeit.
Aber hunderte Jahre müsste Ihre Gartenliege halten?
Was mich persönlich betrifft, musste nicht so lange halten. Trotzdem ist es so, dass die Haltbarkeit von solchen Materialien schon ein Punkt ist. Wichtig ist es, wenn wir jetzt uns das Problem vor Augen führen, das Herr Freund beschrieben hat, es kommt darauf an, dass solche Materialien entsprechend nach Benutzung vernünftig eingesammelt werden und recycelt werden.
Sie haben sich aber auch schon mit der Herstellung von biologisch abbaubaren Kunststoffen beschäftigt. Was sind das für welche und wo wären die einsetzbar?
Für biologisch abbaubare Kunststoffe gibt es eigentlich gar nicht so viele sinnvolle Anwendungen.
Welche zum Beispiel?
Mulchfolien, das sind diese Folien, die im Gartenbau zum Beispiel verwendet werden, auf den Feldern zu sehen sind. Wir haben jetzt Spargelzeit, wo diese Folien dazu dienen, die Produktionsphase der Gemüse ein bisschen zu verlängern. Da ist es sicherlich sinnvoll, über biologisch abbaubare Kunststoffe nachzudenken. Derzeit sind es weniger als 10%, die biologisch abbaubar eingesetzt werden. Das meiste ist immer noch Polyethylen an den Stellen. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo es sinnvoll ist. Es gibt auch noch andere medizinische Nahtmaterialien und Implantate, die nach Operationen oder bei Operationen dann verabreicht werden, die sich dann im Körper auflösen können. Pflanztöpfe im Gartenbau, die in die Erde eingepflanzt werden.
Insgesamt sind Sie eher Freund der Haltbarkeit von Plastik, wie wir jetzt ja mitbekommen haben. Was sollte man dann Ihrer Meinung nach denn gegen zum Beispiel das Plastikproblem in den Meeren tun?
Man denkt ja immer zunächst, dass wenn man jetzt einen biologisch abbaubaren Kunststoff hat, dass dieser ein solches Problem lösen könnte, weil er sich ja abbaut. Es gibt Zertifizierungen, wonach ein Kunststoff, der biologisch abbaubar ist, ein solches Zertifikat bekommen kann. Das sind Bedingungen, die hohe Temperaturen bedürfen und nach 12 Wochen zum Beispiel sind 90% abgebaut. Funktioniert in industriellen Kompostanlagen, bei mir hinterm Haus im Heimkompost schon nicht mehr so ohne weiteres. Und erst recht nicht, wenn solche Partikel in die Umwelt gelangen. Das meiste sinkt auf dem Meeresgrund und dort sind eben keine 50 oder 60 Grad, sondern es ist weitaus kälter. Und dort findet ein Abbau von eigentlich biologisch abbaubaren Materialien natürlich eben auch nicht in kurzer Zeit statt, sondern dauert dort auch Jahre und Jahrzehnte, je nachdem, was für ein Kunststoff es ist. Es kommt noch dazu, dass etwas Falsches eigentlich auch suggeriert wird. Es gibt relativ viele Hersteller, die Einweg-Plastikgeschirr biologisch abbaubar machen. Und wenn ich mir jetzt überlege, was wird damit suggeriert, dem Verbraucher suggeriert? Er hat ein biologisch abbaubares Einwegbesteck und Einweg-Trinkgefäß und geht damit zum Picknick in den Wald. Und es wird suggeriert, dass dadurch, dass es biologisch abbaubar ist, vielleicht auch einfach in den Wald geschmissen werden kann oder sonst wo hinterlassen werden kann. Es ist ja biologisch abbaubar. Unter den Bedingungen in der realen Umwelt dauert es aber Monate, Jahre, zum Teil Jahrzehnte, bis solche Plastikpartikel, biologisch abbaubare Plastikpartikel, dann auch tatsächlich abgebaut werden. Und man hat dasselbe Problem, wie man es jetzt mit dem jetzigen Plastik hat.
Es gibt ja verschiedene neue Plastiksorten, also aus Mais, aus Kokos. Reden Sie von solchen Plastikarten?
Ja, stärkebasierte Polymere sind noch relativ gut abbaubar, die aber in der realen Umwelt, unter den realen Bedingungen, wie wir sie um uns herum vorfinden, eben nicht so schnell biologisch abbaubar sind, sondern auch Jahre und Jahrzehnte überdauern können. Und das ist also keine Lösung dieses Problems. Lösen kann man aus meiner Sicht das Plastikproblem nur, zumindest das zukünftige Plastikproblem, das bestehende, Sie hatten es schon gesagt, Herr Freund, es wird schwierig, das wieder einzusammeln, was schon in die Umwelt verbracht wurde. Aber in der Zukunft kann man sicherlich durch Systeme, wie wir sie zum Beispiel hier in Deutschland haben, wo gesammelt wird, in der gelben Tonne und im gelben Sack werden solche Wertstoffe gesammelt, die können dann dem Recycling zugeführt werden, unabhängig davon, ob man neue Kunststoffprodukte daraus herstellt oder es auch einfach nur thermisch nutzt. Das ist sicherlich der beste Weg zu kontrollieren, dass das Problem nicht noch größer wird, indem gesammelt und recycelt wird.
Frau Kolossa, wie sehen Sie das? Ein Plastik, das ohne Erdöl hergestellt wird, ist ja erst einmal eine sehr gute Sache. Aber wie ist es mit unserer Gesundheit? Es sind ja auch Weichmacher in diesem Plastik aus Zucker und Ethanol. Ich muss das nochmal nachfragen. Nein?
Nein,
Gar keine?
Nein. Das ist aber auch nicht relevant, weil bei Plastik ist eben das Problem, dass jede Plastikart verschiedene gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Weichmacher sind das eine Problem, aber bei vielen Plastiken und Kunststoffen ist eben das Problem, dass man Teile dieses Kunststoffs aufnimmt. Zum Beispiel Bisphenol A ist ja ein Stoff, der ist sehr viel diskutiert worden. Wir haben Hinweise auf ein fortpflanzungsgefährdendes Potenzial, Hinweise auf Wirkungen auf die Denkleistung, Hinweise darauf, dass er die Fettsucht begünstigt und eben Körperfülle. So, und das ist eben in Wirklichkeit eine Perle aus der Gesamtkette des Kunststoffs Polycarbonat. Ist also einfach ein kleines Stückchen von dem Plastik. Und wenn man jetzt andere Polymere macht, müsste man eben genau wissen, was machen denn die Monomere, also die Einzelperlen im Körper. Und das ist eben das Problem. Wenn man jetzt neue Polymere macht, müsste man das alles sehr sorgfältig untersuchen, was man in der Regel nicht tut. Dann haben wir natürlich in Kunststoffen, auch selbst wenn wir keine Weichmacher drin haben, dann haben wir eine ganze Reihe anderer Chemikalien, UV-Stabilisatoren, Farbstoffe, Konservierungsmittel und eine ganze Reihe anderer Stoffe, die zur Erzeugung von Funktionalität zugefügt sind. Und die haben dann Effekte aufs Immunsystem, auf die Leber, auf die Fortpflanzungsfähigkeit, auf alle möglichen Organsysteme. Und insofern tue ich mich schwer damit zu sagen, ein biologisch abbaubarer Kunststoff ist mal per se ein guter Kunststoff, solange nicht mit einer ganzen Reihe differenzierter und Langzeittests auch die toxikologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit nachgewiesen ist.
Stark in der Kritik standen ja auch immer die Phthalate, also auch Weichmacher. Ja. Was haben die für Auswirkungen auf uns?
Ja, das sind eben so Stoffe, das sind jetzt vier mittlerweile, sollen verboten werden. Da arbeitet die EU noch dran. Die stören eben die Entwicklung gerade der männlichen Fruchtbarkeit. Die begünstigen die Entstehung von Fettsucht. Die führen zu verstärkten und häufigeren Asthmaanfällen. Das ist eine sehr bedenkliche Gruppe von Substanzen. Jetzt regelt die EU seit ein paar Jahren daran rum, aber bloß weil es ein Verbot gibt, sind diese Stoffe nicht aus unserer Umwelt verschwunden.
In welchen Plastikprodukten in unserem Alltag sind solche Phthalate denn enthalten?
Ja, zum Beispiel immer noch in alten gelben Quietscheentchen, in Kabelummantlungen, in jeder Art von weichem, bewegbaren Plastik, häufig im Küchen- und Badbereich, hat jeder in größeren Mengen im Haus und entsprechend dann auch im Hausstaub, nimmt es dann aus der Innenraumluft auf, nimmt es über den Hausstaub auf und finden wir eben auch gerade über den Nahrungsmittelpfad in ganz vielen Lebensmitteln eben verstärkt, so Fertiglebensmittel und auch Süßigkeiten übrigens.
Wenn wir von Weichmachern sprechen, möchte ich doch nochmal Herrn Prüße fragen. Sie haben gesagt, in dem Plastik, in dem Bioplastik, das Sie hergestellt haben, ist kein Weichmacher. Gäbe es insgesamt die Möglichkeit, zuliebe unserer Gesundheit in Zukunft auf solche Weichmacher in der Plastikproduktion zu verzichten?
Also es kommt immer darauf an, für welche Anwendung ein Kunststoff hergestellt wird. Und es gibt halt zahlreiche Kunststoffe, die überhaupt gar keine Weichmacher enthalten, weil es auch überhaupt nicht notwendig ist. Andere Kunststoffe dagegen müssen Weichmacher enthalten, weil genau eine Weichheit dieses Kunststoffes eine gewünschte Eigenschaft ist.
Aber Fruchtbarkeitsstörungen sind ja keine gewünschte Eigenschaft.
Moment, es ist so, dass die Weichmacher, die Phthalate, sind da natürlich ganz oben auf, die insbesondere natürlich in den PVC-Materialien drin sind. Man muss nach Wegen suchen, die zu ersetzen durch unbedenklichere Stoffe. Zum Teil wird auch schon an solchen Dingen gearbeitet. Allerdings ist es so, Frau Kolosser hat das ja auch gesagt, man muss dann genau schauen, dass man da den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreibt. Und ein Ersatzstoff kann genauso schlimm am Ende sich erweisen wie die Phthalate, die man jetzt ersetzen möchte. Das heißt, bevor man flächendeckend auf andere Stoffe umschwenkt, müssen wirklich ganz genaue Untersuchungen dann durchgeführt werden, um in der Lage zu sein, wirklich genau zu bewerten, ob das unbedenklich ist, was man gerne möchte. Ja.
Ich möchte jetzt mal kurz zusammenfassen. Wir haben bisher keine erfolgreichen Möglichkeiten, aus den Meeren den Plastikmüll wieder herauszufiltern. In Zukunft ganz auf Plastik zu verzichten, wird auch schwierig. Und auf bestimmte Inhaltsstoffe, die Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben, jetzt völlig zu verzichten, ist auch noch nicht leicht. Was gibt es denn dann für Lösungen für unser Plastikproblem? Oder gibt es gar keine? Es gibt da auch diese sogenannten biokompatiblen Kunststoffe, die angeblich gar keine negativen Auswirkungen auf unsere Lebewesen und auch nicht auf die Umwelt haben. Was hat es mit denen auf sich?
Also es gibt natürlich Materialien, die in der Natur auch als Polymere vorliegen, Zellulose beispielsweise. Man kann gewisse Materialien aus Zellulose herstellen. Man wird dort keine Probleme haben mit einem mangelnden biologischen Abbau, weil Zellulose ist überall vorhanden und es wird irgendwann biologisch abgebaut. Das dauert natürlich auch seine Zeit, wissen wir alle. Wenn ein Baum umfällt, der ist auch nicht gleich weg, sondern es dauert seine Zeit. Solche Materialien kann man einsetzen. Es wird auch relativ viel im Zellulosebereich gearbeitet, um neue Materialien auf Zellulosebasis herzustellen. Aber man muss sich davon verabschieden, zu denken, dass man alle erdenklichen Formen von Kunststoffen, wie wir sie heute nutzen, mit solchen Materialien herstellen kann. Das wird nicht funktionieren. Bei einigen Anwendungen wird es gehen und da weiter dran zu arbeiten, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Aber es wird nicht möglich sein, alle derzeitigen Materialien zu ersetzen.
Also auch keine grundsätzliche Lösung. Für unsere Meere eine schlechte Nachricht, Herr Freund. Sie und Ihre Kollegen an der Universität in Oldenburg haben sich eine Möglichkeit überlegt, wie Sie gegen das Plastikproblem in den Meeren vorgehen können. Sie suchen nach den Hauptverursachern und das machen Sie mit Holztäfelchen. Was hat es mit diesen Holztäfelchen auf sich?
Ja, wir haben ja die ganze Zeit jetzt schon diskutiert, auf einem relativ hohen Niveau, sag ich mal, solche Stoffe zu ersetzen, aber ich will jetzt nicht ganz so schwarz malen. Es gibt natürlich auch Ansätze, tatsächlich das Plastikproblem zu lösen. Wir sehen, das kann nicht die Lösung sein, das quasi durch andere Stoffe zu ersetzen, sondern wir müssen grundsätzlich daran gehen. Die erste Frage, die man sich stellen muss, wo kommt das denn überhaupt her? Wir leben ja hier quasi im nördlichen Mitteleuropa in einem Bereich, wo alles bis ins letzte Detail auch geregelt ist. Eigentlich dürfte ja überhaupt kein Müll irgendwo ins Umweltsystem reinkommen. Wir sind die Weltmeister im Mülltrennen. Wir haben die braune, die blaue, die grüne und was weiß ich nicht für Tonnen. Aber trotzdem finden wir tonnenweise Müll. Wo sind also die Hauptverursacher? Und das sind einmal Industriebetriebe, das sind die Seeschifffahrt, das ist die Fischerei, das sind Tourismusbereiche, Hafenanlagen oder irgendwelche Campingplätze. Wir sind das alle. Wir produzieren alle Müll. Das geht von Mutwilligkeit bis zu Ahnungslosigkeit. Wenn man sich die Top 10 der Müll-Items anguckt, geht das von der Zigarettenkippe, das ist Nummer 1. Das ist ein Problem, was man relativ leicht lösen kann, indem man es einfach in Mülleimer reinschmeißt. Das sind Hundekotbeutel, das sind Ballons von Ballonwettbewerben und so weiter und so fort. Und wir haben uns die Frage gestellt, wo kommt das in das System rein? Haben uns quasi die Haupt...
In die Meere.
In die Meere,
um
in die Meere.
In den Meeren.
Wir haben uns dann Punkte angeguckt an der Nordsee. Erstmal in Niedersachsen, entlang der Flüsse, entlang der Küsten. Das sind so Hafengebiete, Industriegebiete, touristische Gebiete und geben dort im Prinzip Holztafeln rein, die Müll simulieren sollen. Wir wollten also nicht noch zusätzlich Plastikmüll da ins System reinbringen, sondern haben gehobeltes Fichtenholz genommen, auch ein Polymer, was sich aber dann irgendwann abbaut. Auf diesen Holztäfelchen haben wir eine Nachricht eingebrannt, dass wir also die Leute bitten, uns zu helfen, diese Verbreitungswege des Mülls nachzuvollziehen. Jedes Holztäfelchen hat eine Nummer, eine ID. Wir wissen also, an welchem Tag wir wo welche Tafeln in das System hineingegeben haben, also in die Flüsse, Ems, Elbe, Weser oder entlang der Nordseeküste. Und wir lassen diesen Müll dann treiben. Und das ist ein sogenanntes Bürgerbeteiligungsmodell oder auf Neudeutsch Citizen Science. Wir könnten also nicht selber alle Täfelchen wieder einsammeln, sondern wir sind auf die Mitarbeit der Bürger angewiesen, die also, wenn sie so eine Tafel finden, uns quasi den Fundort zurückmelden über eine App. Oder übers Internet auf unserer Webseite können Sie also dann in eine Karte gehen, anklicken, ich habe Tafel Nummer XY an dem Tag um so und so viel Uhr an dem Punkt gefunden. Und wir können dort eben sehen, wir haben den Anfangspunkt und den Endpunkt. Und wir gucken uns dann, wo wir gehäuft Täfelchen finden, solche Holzdrifter, die sind so wie so eine halbe Postkarte, 10 mal 8 und 2 bis 4 Zentimeter dick.
Und die gehen nicht verloren unterwegs?
Wir haben im letzten Jahr 4.800 ausgegeben, jetzt im Frühjahr 9.100. Das wird noch zweimal wiederholt in diesem Jahr. Und wir haben eine Rücklaufquote von 60% im ersten Auswurf und von jetzt, wir sind bei 40% ungefähr beim zweiten Auswurf. Das heißt, es sind noch welche im System. Das ist auch das, was wir spannend finden. Manchmal kommen die auch ein halbes Jahr später, die werden irgendwo am Strand eingesandet, mit dem Sturm kommen die wieder frei. Wir simulieren quasi den Weg eines schwimmenden Plastikteilchens.
Aber nur in der Nordsee?
Oder? Ja, wir geben die in die Nordsee ein. Ein Beispiel, wir haben auch Offshore-Auswürfe, also direkt auf der See, an Seeschifffahrtslinien. Und wir haben bei Helgoland Teile in die Nordsee gegeben und die wurden bis Skagen gefunden, also die gehen bis Norddänemark. Wir haben einen deutschen und einen englischen Text und die Dänen waren auch sehr rege und haben unsere Täfelchen an ihrer Nordseeküste gefunden. Ein Hauptanlandungspunkt ist zum Beispiel St. Peter-Ording, wo in diesem Jahr extrem viel von unserem Plastikmüll oder Holzmüll angekommen ist. Und wir gucken dann mit den NGOs, mit Leuten vor Ort, es gibt eben aktive Gemeinschaften auch vor Ort, deckt sich dieser Müll, den wir dort finden, mit dem Müll an dem Punkt, wo wir die Täfelchen ausgegeben haben, um dann im Prinzip mit den Leuten auch in Diskussion zu kommen. Bislang ist es immer so, man findet was und dann sagt man, der Müll ist von dir und dann heißt es, nein, das ist nicht von mir, das war mein Nachbar. Wenn wir also dann nachweisen können, und wir machen das nicht nur mit unseren Holztäfelchen, das ist ein Projekt mit 14 Leuten, wir haben auch Modellierer, Ozeanografen, die das quasi in Strömungsmodelle eingeben und dann kann man den Weg, wir wollen also vorwärts und rückwärts modellieren, das heißt, wenn wir irgendwann Müllteile finden und in ein Modell eingeben, dann können wir sagen, wo war dieses Müllteil vor 30 Tagen? Und wir versuchen dann im Prinzip in diesem Projekt auch Vermeidungsstrategien mit den Verursachern zu erarbeiten, was kann man freiwillig verbessern? Erst wenn das nicht greift, dann kommt der Gesetzgeber, um quasi Dinge zu verbieten. Aber erstmal müssen wir diese Verbreitungswege ja kennen, diese Mülldriftwege. Bei den Holztäfelchen ist es ja so, wir kennen nur den Anfangspunkt und den Endpunkt. Was diese Holztafel dazwischen gemacht hat, ist quasi Blackbox. Um dieses System, auch um dieses Problem zu lösen, geben wir bei einigen Auswürfen sogenannte GPS-Drifter mit dabei. Die melden also alle 10 Minuten uns, wo bin ich denn jetzt? Und dann kann man im Prinzip genau die Tideströmung, die küstenparallele Strömung kann man nachvollziehen. Und diese Sachen gehen in bestehende ozeanografische Strömungsmodelle ein, um das zu verbessern, um nachher tatsächlich Hinweise zu haben, wo kommt das denn überhaupt her.
Die ersten Ergebnisse haben Sie ja aber schon. Wie sehen die aus?
Ein Großteil des Mülls, wir haben ja quasi die echten Müllwerte, die erheben wir auch. Wo wir sagen, also wir haben eine Insel, da kommt unheimlich viel Müll an, aber unsere Holztäfelchen kommen da nicht an. So, das kann natürlich sein, dass der Müll, den wir haben, wir sprechen mit Leuten vor Ort und die sagen, Mensch, wir haben da ganz viele niederländische Müllsorten, die wir so gar nicht kennen. Also ist ein Teil unseres Problems nicht hausgemacht, sondern in den Niederlanden. Das heißt, man muss über die Landesgrenzen, über die Bundesstaatengrenzen hinweg diskutieren und arbeiten. Wir haben auch Kooperationen und wir müssen gucken, wie wir das Problem dann in einem Diskurs lösen können. Also ersetzen wird nicht das Problem lösen, sondern vermeiden wird quasi eine Strategie
sein. Ohne Zusammenarbeit in der EU können wir das sowieso nicht lösen, sowohl bei der gesundheitlichen Belastung als auch bei der Umweltbelastung.
Ja. Und wir gucken erstmal jetzt nur auf die südliche Nordsee. Das ist im Mittelmeergebiet anders. Und wenn wir nachher in den asiatischen Bereich gehen, da reden wir über ganz andere Dimensionen. Genau. Wir haben ja bei uns in Europa 30% recyceln, 40% ist quasi thermische Verwertung.
Sogar mehr als und, 50.
Ja, aber in Europa im Mittel 30, 40, 30. Und 30 sind Müllkippen. Bei uns sind die Dimensionen, wir haben überhaupt keine Müllkippen mehr und wir haben 50-50 thermische Verwertung und Recycling.
Es heißt immer wieder, sollte nicht bald etwas getan werden, würden alle Meere im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische enthalten. Auf dem G20-Gipfel im Juli soll es darum unter anderem ja auch um dieses Problem gehen. Was erhoffen Sie sich davon?
Nördlich in Mitteleuropa ist das Problem auch groß, aber eben noch geringer als im asiatischen Bereich. Also wir exportieren unseren Lebensstil, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also der Plastikanteil oder die Plastikverpackungsanteil ist von 1995 bis heute exorbitant gestiegen. Das liegt eben auch an unserem ganzen Lebensstil. Kleinere Verpackungsgrößen, To-Go-Artikel, alles ist in Plastik eingepackt. Da ist Plastik ein super Stoff, aber muss das tatsächlich sein? Und wir exportieren unseren Lebensstil natürlich auch nach Asien. Wir exportieren aber nicht unser Recycling- und Wiederverwertungssystem nach Asien, sondern lassen die im Prinzip mit unserem Müll oder mit unserem Lebensstil dort ein bisschen alleine. Und das ist natürlich sehr gut, wenn dort auf internationaler Ebene zusammengearbeitet wird, um dort bestimmte Standards, die bei uns normal sind und trotzdem problematisch sind, dass man die quasi auch exportiert und dort weiterhilft.
In einer gemeinsamen Entscheidung für einen stärkeren Schutz der Meere haben sich 40 große Konzerne bereits im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos dazu verpflichtet, weniger und umweltfreundlicheres Plastik zu verwenden. Kann das etwas bringen?
Also weniger ist gut. Umweltfreundlich haben wir ja vorhin diskutiert, ist problematisch. Wir haben natürlich jede Menge Abkommen, MARPOL, das ist quasi die, was verhindert wird, dass schiffsbasierte Abfälle ins Meer reinkommen. Wir haben das OSPA-Abkommen, wo alles reguliert ist. Wir haben die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, wo alles geregelt ist, funktioniert aber nur im beschränkten Maße. Das heißt, worüber man wirklich reden muss, ist eine Reduktion. Also ersetzen ist eine Sache, aber eine Reduktion und quasi, dass da diese Wiederverwertung und Wiedernutzbarmachung von Stoffen, dass das quasi weiter nach oben kommt auf der Agenda. Plastik ist eigentlich nichts Schlimmes. Also Glasflaschen sind toll, aber PET-Flaschen, wenn sie Mehrweg sind, sind eigentlich die bessere Lösung, weil sie leichter sind.
Einspruch, toxikologischer Einspruch, weil bei PET-Flaschen zum Beispiel hat man eben im Wasser dann eine hormonartige Aktivität festgestellt, die Richtung weibliche Hormone wirken. Und das ist natürlich zu kurz gesprungen,
stimme ich Ihnen natürlich zu.
Und ohne jetzt einen nachhaltigeren Lebensstil werden wir diese Risiken für Mensch und Umwelt nicht vermindern können, weil allein das ganze Plastik, was wir jetzt in die Welt gesetzt haben, würde ja schon mal mindestens 6000 Jahre brauchen, bevor es so halbwegs wieder verschwunden ist. Und solange werden wir uns mit diesem Plastik und seinen Inhaltsstoffen bei der Gesundheit von Mensch und Tier auch weiter beschäftigen müssen, selbst wenn wir heute aufhören würden.
Gehe ich mit dem vollkommen d'accord. Wir produzieren Plastik in größerem Maße seit 75 Jahren. Die Abbauquote ist natürlich, das geht von mehreren Jahrzehnten bis 600 Jahren, wenn wir über Angelschnüre und solche Dinge reden, sind die 600 Jahre im System. Alles, was wir heute finden, ist im Prinzip, was vor 50 Jahren produziert wurde, ist im Prinzip noch da. Die PET-Flaschen meine ich nur, die sind natürlich leichter. Wenn man sie transportiert, hat man natürlich in der gesamten Ökobilanz, haben die auch gewisse gute Dinge, chemisch, toxikologisch.
Das ist das Problem der Ökobilanzen, dass die eben die gesundheitlichen Wirkungen nicht genug abbilden. Und das andere Problem ist, woher wissen Sie, dass Sie wirklich eine PET-Flasche vor sich haben? Weil an einer Plastikflasche steht nämlich nicht dran, was das ist. Und es gibt extrem unterschiedliche Kunststoffe, die eben auch, sagen wir mal, sehr unterschiedlich thermostabil sind. Das heißt, es gibt Kunststoffe, die kann man bei Hitze einsetzen oder welche, die kann man zum Einfrieren einsetzen. Die aber, tut man es andersrum, sehr viele ihrer Inhaltsstoffe eben freisetzen und dann eben den Menschen damit gesundheitlich belasten. Es gibt lediglich über die Recyclingmerkmale, die aber auch nicht auf allen Kunststoffgegenständen draufstehen, einen gewissen Hinweis. Allerdings gibt es häufig ein Recyclingmerkmal, das dann 3, 4, 5 verschiedene Kunststoffe abdeckt, die jetzt so für Toxikologen in deutlich unterschiedliche Gruppen gehören würden.
Da lässt man den Bürger wirklich ein bisschen im Stich. Das ist einmal das, was drin ist. Man aber man kann ja im Prinzip schon gar nicht mehr schauen, was ist Mehrweg, was ist Einweg.
Verkauft man die Bürgerinnen und Bürger für dumm und die machen das mit.
Wir brauchen gar nicht nur bei solchem Plastik zu bleiben, sondern wir können da auch zum Mikroplastik kommen. Denn in unseren Kosmetika ist Mikroplastik. Ich wollte mal fragen, warum eigentlich? Wir wissen es gar nicht, es wird nicht auf die Packung geschrieben. Warum ist da Mikroplastik drin?
Naja, das steht schon auf den Packungen, das versteht nur ein normaler Mensch nicht, weil das eben in so einer speziellen Nomenklatur für Kosmetika ist. Und selbst Chemikerinnen oder Chemiker müssen das nachschlagen, weil das nicht die üblichen Namen sind, die Chemikerinnen oder Chemiker identifizieren könnten. Zum Beispiel so in Handwaschseifen sind Mikroplastikbestandteile. Die machen das Ganze so ein bisschen sämiger, machen die Fließeigenschaften ein bisschen anders, haben natürlich den Nachteil, dass sich wiederum an diese Mikroplastikpartikel verschiedene Stoffe quasi anheften können und die dann eben auch als Transportmittel quasi verwenden. Das sind, wie so vieles in unserer Gesellschaft, das sind Produkte, Konsumprodukte, auf die man spielend verzichten könnte, die aber von vielen gerne genutzt werden. Und ich denke, wir als Umweltbundesamt sind dazu verpflichtet, auch die Bevölkerung dabei aufzuklären, dass sie eigentlich eine Wahl treffen, von der sie gar nicht wissen, dass sie sie treffen. Die denken, viele Menschen denken, sie kaufen eine schöne Seife, sie stellen sich eine hübsche Dekoration hin. Aber sie müssen gleichzeitig wissen, dass sie damit ihre Innenraumluft oder ihren Körper auch belasten mit Schadstoffen und müssen sich dann entscheiden, ob sie das wirklich kaufen wollen.
Könnte es gegen Mikroplastik in den Kosmetika nicht gesetzliche Regelungen geben oder gibt es die teilweise schon?
Also Kosmetika sind ganz besonders geregelt. Zum Beispiel, wenn eine normale Industriechemikalie einen gesundheitsgefährlichen Stoff enthält oder ein normales Industrieprodukt, dann muss da draufstehen, gesundheitsgefährlich. Wenn der gleiche Stoff im Kosmetikum ist, muss es nicht deklariert werden. Und ich glaube, gerade bei Kosmetika ist unendlich viel Spielraum, um dafür zu sorgen, dass mit einer gezielten und auch einfach verständlichen Information für die Verbraucherinnen und Verbraucher klar wird, mit welcher Art von Stoffen sie sich da freiwillig konfrontieren.
Sie hören Logo, Wissenschaft aus Braunschweig, das Plastikproblem. Lässt es sich noch lösen? Wir sprechen über die Plastikflut in unseren Meeren, die Auswirkungen auf unsere Gesundheit und mögliche gesundheits- und umweltfreundlichere Alternativen zum Plastik. Dass es immer mehr dieses extrem haltbaren Materials auf der Welt gibt, ist nicht das einzige Problem. Auch nicht der Müll, sondern offenbar auch das Recycling. Man würde denken, durch das Müllproblem würde unsere Recyclingrate ansteigen. Das ist aber nicht so. Wie ich gelesen habe, ist das Recycling sogar zurückgegangen. Woran liegt das, Herr Prüße? Ist das Recycling von Plastik doch nicht so sinnvoll oder wird es vielleicht einfach nur zu wenig genutzt?
Es ist so, dass man nicht alle Plastiksorten sinnvoll recyceln kann. Das liegt jetzt erstmal zum einen daran, dass gewisse Mengen auch überhaupt erstmal verfügbar sein müssen, damit es sich auch lohnt, diese auszusortieren und wieder zu verwerten. Habe ich nur sehr, sehr kleine Mengen von bestimmten Materialien, lohnt sich dieser Aufwand nicht. Da ist es besser, einen anderen Weg zu gehen, typischerweise eine thermische Verwertung. Zur Energiegewinnung. Verbrennen, um Energie zu gewinnen.
Sie haben eben von der Müllverbrennung gesprochen. Das ist ja so, dass 60% des täglichen Plastikmülls in der Müllverbrennung landen. Inwieweit kann das auch ein Problem für unsere Umwelt sein?
Grundsätzlich ist das ja gar nicht schlimm, gesammeltes Plastik zu verbrennen. Derzeit werden rund 50% der Energie, die weltweit produziert wird, noch aufs Erdöl direkt gewonnen. Wenn ich zwischendurch mein Erdöl zu einem Kunststoff mache, ihn nutze eine gewisse Zeit, vielleicht nochmal ein, zwei Recycling-Stufen mit da drin habe und ihn anschließend verbrenne, ist es immer noch besser, als das Erdöl direkt zu verbrennen.
Inwiefern ist das oder kann das nur eine ökologische Verbesserung sein, wenn wir das Plastik recyceln? Wenn Plastik in andere Gegenstände verwandelt wird, umgibt es uns ja weiter und die gesundheitlichen Auswirkungen würden nicht abnehmen, oder?
Das ist sogar relativ dramatisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Phthalate vielleicht verboten kriegen dieses Jahr, heißt es, in allen neuen Produkten dürften sie nicht mehr eingesetzt werden. Wenn wir jetzt aber alte Produkte recyceln, bringen wir sie damit wieder aktiv in Kontakt mit dem Menschen. Das heißt, wir recyceln damit auch unsere Umwelt- und Gesundheitsprobleme. Und deshalb ist eben das Recycling gerade von alten, bedenklichen Kunststoffen eher ein Problem als eine Lösung. Beim Verbrennen ist man es dann wenigstens los, wenn es ordentlich verbrannt wird. Da hat man dann nur noch die unvollständige Verbrennung und die möglichen Auswirkungen auf die Außenluft. Aber Recycling ist tatsächlich bei Weichplastik, bei altem Weichplastik, ein großes Problem und nicht empfehlenswert.
Gifte, Umweltprobleme, Gefährdung unserer Gesundheit. Wie können wir den ganzen Auswirkungen des Plastiks überhaupt noch aus dem Weg gehen? Einer Plastiktüte sieht man ja an, dass sie aus Plastik ist. Aber bei vielen Produkten ist uns ja tatsächlich gar nicht bewusst, dass sie überhaupt irgendetwas mit Plastik zu tun haben könnten. Da möchte ich jetzt mal die Frage ins Publikum stellen. Haben Sie ein Kaugummi heute gekaut? Wenn Sie sich mal melden, wer von Ihnen hat heute ein Kaugummi gekaut? Das sind doch einige. Damit haben Sie heute übrigens auf Plastik herumgekaut. Fast alle Kaugummis bestehen zu einem großen Teil daraus. Wir kauen und lösen das Mikroplastik und schon ist es in unserem Körper. Frau Colossa, bei welchen anderen Lebensmitteln sollten wir in Zukunft uns bewusster darüber sein, dass sie Plastik enthalten könnten?
Ja, das sind wie gesagt also Convenience Food und Fast Food, also Menschen, die häufig vorgefertigte Lebensmittel essen, haben fast doppelt so hohe Anteile von Plastikinhaltsstoffen im Körper wie Leute, die das selten tun. Also große Empfehlung, essen Sie nur, wovon Sie wissen, was es ist. Analogkäse klingt gut, das ist aber ein Konglomerat aus verschiedenen Bestandteilen, das vielfach aufbereitet ist, dabei viel Gelegenheit zum Kontakt mit Verarbeitungsmaterialien hatte, aus denen es dann Bestandteile aufnehmen konnte. Und man weiß eben nicht, was es ist und man weiß nicht, was drin ist. Süßigkeiten haben wir tatsächlich gesehen, dass auch Süßigkeiten und Eis, weil Eis schmeckt zwar nach Sahne, ist aber selten drin, zu einer höheren Belastung führen, weil viele Inhaltsstoffe aus Kunststoff gehen besonders gern in fettige Lebensmittel. Und das heißt, wenn wir die in Kontakt mit Plastik bringen oder sie da rein verpacken, dann gehen eben diese Plastikinhaltsstoffe sofort ins Lebensmittel. Wir essen es und ungefähr 70% unserer Aufnahme geht tatsächlich über Lebensmittel. Gut, und das andere sind, wie gesagt, ja eben Kosmetika. Gut, und Trinkwasser kann eben auch durchaus belastet sein. Also unsere Empfehlung, trinken Sie einfach Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist das billigste, bestkontrollierteste und in der Regel auch qualitativ höchstwertigste Wasser, das Sie bekommen können.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, heute direkt aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Das Plastikproblem lässt es sich noch lösen. Eins wurde in den vergangenen 30, 40 Minuten ganz deutlich. Es gibt nicht einfach eine Lösung für dieses Problem. Was aber genauso klar wurde, wenn wir in Zukunft etwas gegen dieses wachsende Problem tun wollen, dann müssen wir sehr viel kritischer mit unserem Plastikverbrauch, aber auch mit der Entsorgung umgehen als bisher. Herr Prüße, wir haben ja viel über die Suche nach Alternativen zum Plastik gesprochen und Sie haben ja auch eine Herstellungsmöglichkeit von einem Bioplastik gefunden. Aber wie steht es mit den Kosten? Sind die Bioplastik-Herstellungsverfahren für die Konzerne überhaupt reizvoll bzw. bezahlbar oder noch zu teuer?
Im Moment lohnt es sich in der Regel nicht. Wir haben derzeit einen tiefen Ölpreis. Wir freuen uns darüber, wenn wir tanken fahren. Für eine stärkere Verbreitung biobasierter Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ist das natürlich nicht günstig. Und es ist halt so, dass an verschiedenen Stellen durchaus in der Industrie Überlegungen stattfinden, trotzdem biobasierte Materialien und auch biobasierte Kunststoffe verstärkt einzusetzen. Da geht es im Wesentlichen darum, ein zusätzliches Verkaufsargument zu haben. Und insbesondere in europäischen Ländern ist ja das Bewusstsein der Verbraucher auch durchaus gut entwickelt, um Produkte mit einer, ich sag mal ganz einfach, grünere Produkte in Anführungszeichen zu konsumieren. Und das hat die Industrie natürlich an verschiedenen Stellen auch erkannt und möchte den Wunsch des Konsumenten da auch nachkommen und entsprechende Produkte anbieten, obwohl sie einfach teurer sind als die klassischen derzeitig petrochemisch-stämmigen Produkte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Verfahren, um diese Substanzen herzustellen, über 50 Jahre optimiert wurden und mit neuen Verfahrenswegen tut man sich natürlich erstmal schwer. Das ist zu Anfang teurer und da gibt es halt Probleme, dagegen anzukommen.
Nach neuen alternativen Entsorgungs- oder Recycle-Methoden wird darum ja inzwischen auch weltweit von Wissenschaftlern gesucht. Aber gibt es auch andere Möglichkeiten, mit denen jeder von uns auch selbst aktiv aktiv werden kann, um das Plastikproblem wenigstens zu verringern, wenn wir es schon nicht ganz lösen können? Diese Frage möchte ich allen Experten hier auf dem Podium noch einmal jetzt zum Schluss stellen. Frau Kolossa, ich fange mal mit Ihnen an. Was könnten Sie uns raten? Was sollten wir in Zukunft tun oder beachten, um unsere Gesundheit besser vor dem Plastikproblem zu schützen als bisher? Haben Sie da Tipps?
Ja, eine ganze Reihe. Ich finde es übrigens gar nicht schlecht, wenn Plastik entwickelt wird, was teurer ist, weil das Zeug ist einfach zu billig und wird auch genau deshalb so viel verbraucht. Auch das wäre ein Anreiz. Man kann eine ganze Menge machen. Das sind ganz simple Sachen wie ordentlich lüften, also zweimal am Tag mindestens 10 Minuten Durchzug.
Wegen des Hausstaubs?
Wegen der Flüchtigstoffe, diese Phthalate zum Beispiel, tropfen raus aus dem Weichplastik und sind dann in der Innenraumluft, aber die können Sie rauslüften. Feucht wischen, damit Sie eben die Plastikinhaltsstoffe aus Hausstaub entfernen. Also Staubsauger pustet es nur hoch und kleine Kinder, die rumkrabbeln, futtern den Staub auf, auch nicht gut. Also feucht sauber machen, lüften ist schon mal ganz gut, um die Gesundheitsgefahren zu reduzieren. Und ich würde eben auch sagen, bewusst einkaufen. Es gibt ja mittlerweile eine Foxtox-App. Da kann man eben gucken, was für Bestandteile sind, zum Beispiel in Kosmetika oder in Produkten, und kann sich eben informieren, ob man das wirklich kaufen möchte. Weil ich glaube, das Plastikproblem kriegen wir nicht in den Griff, wenn wir denken, wir machen ganz genauso weiter. Aber die Verbraucherinnen und Verbraucher haben eben auch eine Marktmacht, indem sie sich für oder gegen Produkte entscheiden. Und ich glaube, die müssen wir einfach nutzen.
Herr Prüße, wie ist es Ihrer Meinung nach? Kann auch jeder Einzelne etwas dazu beitragen, um das Plastikproblem zu verringern?
Ja, natürlich, absolut. Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, mit seinem Müll, der einfach anfällt, sinnvoll umzugehen, ihn zu trennen und dahin zu tun, wo er hingehört, zum Beispiel in die gelbe Tonne.
Wenn's, glauben Sie, auch, das ist immer noch nicht der Fall?
Wir sind gut in Deutschland und auch in den Benelux-Staaten, in Skandinavien sind wir gut aufgestellt, haben relativ gute Mülltrennsysteme. In anderen Ländern sieht das weitaus schlimmer aus, aber trotzdem ist es so, wenn ich durch die Stadt gehe, ich sehe auch überall Zigarettenkippen. Ich rauche auch, ich tue es aber in den Mülleimer. Ja, oder eben einfach, wenn ich mein Mars esse zwischendurch und gerade kein Mülleimer in der Nähe ist, was mache ich denn damit? Halte ich das Papier in der Hand? Mein Mars habe ich aufgegessen. Oder wenn keiner guckt, lasse ich es fallen. So etwas sollte nicht passieren. Und wir hatten schon darüber gesprochen, unseren Lebensstil, unser Plastikproblem haben wir schon exportiert, unseren Lebensstil noch nicht hinreichend. Da ist es so, dass man sich bewusst machen muss, welche Probleme man hervorruft, wenn man sich nicht richtig verhält. Und jeder ist aufgerufen, sich zu bemühen, sich richtig zu verhalten.
Herr Freund, was können wir selbst dazu beitragen, um unsere Meere und auch die Tiere, die dort leben, in Zukunft besser vor dem Plastik zu schützen?
Einmal müssen wir uns vor Augen führen, dass wir einen Wertstoff haben. Das ist einfach, Plastik verbinden wir einfach mit Wegwerfmentalität. Das ist ein Wertstoff, das kostet viel Geld, da sind Rohstoffe drin. Dass man einfach mal drüber nachdenkt, was man damit macht. Es gibt diese 5 R's. Das ist einmal Rethink, dass wir selber uns bewusst machen, was kaufen wir, wie kaufen wir, kaufe ich die Salatgurke eingeschweißt oder kaufe ich die Äpfel im Pappträger eingeschweißt. Das andere ist Reuse, also quasi das Mehrwegsystem quasi wieder nach vorne zu bringen und diese Wegwerfmentalität hinter uns zu lassen. Das kann man mit Sicherheit machen, indem man bewusst einkauft, dann eben Recycle, wo es Sinn macht, das auch zu benutzen. Da ist die Industrie gefragt. Vielfach sind viele Plastike, Stoffe oder andere Stoffe miteinander verwoben, sodass man eigentlich das nicht mehr vernünftig trennen kann und wieder recyceln und wiederverwerten kann. Und dann der wichtigste Punkt, das ist Reduce, dass wir einfach viel weniger von dem Zeug produzieren. Wir sind alle Kunden und durch unser Verhalten können wir quasi die Industrie auch dahin bringen, bestimmte Sachen nicht mehr zu machen. Wenn wir das nicht mehr kaufen, wenn es nicht nachgefragt wird, wird es vermutlich dann auch, will keiner das produzieren, damit es im Regal liegt. Also wir sind alle am Rad und können quasi durch unser Verhalten eben eine Reduzierung initiieren, aber es muss einfach weniger produziert werden. Eigentlich brauchen wir viel weniger von dem Plastik. Und das 5. R ist dann Replace, also dass man, wo es Sinn macht, andere Stoffe einführt, die dann eben abbaubar sind, wie auch immer. Aber das ist, kann nicht der Kern der Lösung sein, ist ein Teil dieser Strategie. Und wenn wir den Hebel nicht rumwerfen, dann sehe ich tatsächlich ein großes Problem auf uns zukommen. Aber wir haben es selber in der Hand, das Problem zu lösen.
Das war Logo Wissenschaft aus Braunschweig, eine Gemeinschaftsveranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft hier in Braunschweig. Das Thema war diesmal das Plastikproblem, können wir es noch lösen? Dabei waren Marieke Kolossa-Gehring, Toxikologin am Umweltbundesamt in Berlin, Ulf Prüße, Chemiker am Thünen-Institut in Braunschweig, Holger Freund, Geoökologe am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Universität in Oldenburg und ein wirklich tolles Publikum. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.